Liebe Gemeinde, liebe Geschwister in Detmold, ihr habt eure Bibel dabei, die anderen haben inzwischen, daran kann ich mir nur sehr schlecht gewöhnen, ihre Bibel auf ihrem kleinen Gerät da in der Hand, dass man ja auch, wenn die Predigt langweilig wird, für andere Abwechslung benutzen oder missbrauchen kann. Ich möchte euch verführen, auf einen Schriftabschnitt im Neuen Testament zu dem Apostel Paulus im 2. Korintherbrief gehen und dort im 5. Kapitel lesen. Vers 17. Nächstes Jahr ist das Lutherjahr. Man hat uns angekündigt, oder ist es schon auf dem Markt, eine neue Revision der Lutherbibel soll auf den Markt gebracht werden. Ich fürchte, ich muss mich damit dann auch noch auseinandersetzen. Ich hatte immer gehofft, wenn ich alt werde, und das ist nun inzwischen soweit, dann kann ich immer noch meine selbe Lutherbibel gebrauchen. Aber wenn ich mich im Alter nochmal auf eine neue Revision umstellen soll, dann wisst ihr, dass ich in eine kleine Katastrophe gerate, die Umgewöhnung. Aber ich will es auf mich nehmen. 2. Korinther 5, Vers 17 liest sich so. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus. Und hat uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt. Lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ihr seht, endlich ist die Zeit gekommen, dass ich auch ohne die Brille zu wechseln euch anschauen und erkennen kann und auch meine Bibel wieder lesen kann. Ich feiere meine neue Brille, nachdem die Augenspezialisten mir neue Linsen in die Augen eingepflanzt haben, musste ich ein Vierteljahr und länger warten. Nun ist wieder alles so, dass ich die Welt wieder, wie hieß das in dem Lied eben, die Welt mit Gottes Augen anschauen kann. Das Thema der Predigt lautet heute Versöhnung. Und ich habe nachgeschaut, es ist eine Fortsetzung meiner letzten Predigt, aber das ist schon ein Vierteljahr her und ich rechne nicht damit, dass das noch jemand im Gedächtnis hat. Das war die Predigt, die da lautete, Knechte oder Freunde. Heute kommt der zweite Teil. Da ging es nämlich vor einem Vierteljahr um unseren Stand in dem Glaubensverhältnis, was wir da von dem Herrn Jesus angeboten bekommen haben, indem er sagte, ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Versöhnung unter Freunden. Versöhnung unter Freunden tut gut. Tut sogar sehr gut. Eine Glaubensschwester, eine junge Glaubensschwester, sie kam mit verweinten Augen zu mir in die Seelsorge. Ich habe 2 Tage und 2 Nächte lang nur geweint und geweint. Mein Verlobter hat seine Zuneigung einer anderen Frau zugewendet. Es tut so weh. Ich habe teilnahmsvoll zugehört. Und dann sagte ich, aber nun möchte ich auch dem untreuen Glaubensbruder zuhören. Das finde ich fair. Und sie nickte zustimmend. Und dann hat's geglückt, dass wir danach zu dritt im Seelsorgegespräch beisammen waren. Ich hörte die Beichte, das Sündenbekenntnis, ja, das Seufzen und dann die Vergebungsbereitschaft. Und danach kam mir eine spontane Idee. Ich holte eine Schüssel mit Wasser und ein Handtuch und wir drei wuschen einander die Füße. Ich habe dafür gesorgt, dass sie ihm die Füße wusch und er mir und ich ihr. So konnten sich die beiden Versöhnten im Frieden voneinander trennen. Versöhnung tut gut. Die Narben erinnern immer wieder daran, denn die bleiben. In meinem theologischen Begriffslexikon, da stehen über den Artikel Versöhnung sage und schreibe 12 Seiten. Alles in sehr exakter wissenschaftlicher Ausdrucksform. Und die Apostel verwendeten dafür 3 verschiedene griechische Wörter. Und damit will ich euch heute gar nicht quälen. Lasst uns lieber direkt Jesus fragen, wie er uns die Versöhnung erklärt. Und dazu gehen wir zurück in das Johannesevangelium und schlagen das Kapitel 17 auf, Johannes Kapitel 17. Da ist ja das sogenannte hochpriesterliche Gebet Jesu aufgeschrieben. Ab Vers 20 betet Jesus folgendermaßen: Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Vorgestern Abend war ich in einer Versammlung. Eine Einladung war an alle Kirchen gegangen in der Stadt Bielefeld, um darüber nachzudenken und zu beten, dass doch auch diese Stadt Bielefeld ein Gebetshaus bekommt, ein Haus des Gebets. Ich habe also gelernt, so etwas gibt es bereits in der Stadt Augsburg. Und da ist ein befreundeter freikirchlicher Pastor, der davon so angetan ist, der es auch selber kennengelernt hat, dass er den Wunsch verbreitet, lasst uns darüber beraten und beten, wie wir in dieser Stadt ein Gebetshaus einrichten können, wo Menschen hinkommen können, für die der Wunsch ausgedrückt werden kann, betet für mich oder ich möchte das Beten lernen. Bist du dafür? Ich bin dafür, ich bin zu der Versammlung gegangen. Und der liebe Edwin Schulz, der Pastor, der hat uns empfangen. Ich glaube, erstaunlicherweise waren schätzungsweise 50 bis 60 Glieder aus den verschiedenen Gemeinden gekommen. Unter ihnen saß auch Erwin Meyer. Mussten sich alle einmal vorstellen. Ich heiße Erwin Meyer, Pastor IR. Und dann haben sie schon fast gelacht. Das bedeutet in Rufbereitschaft. Und mein Anliegen ist, für mich heißt Beten das Atmen der Seele. Und Pastor Schulz, der las diese Verse, die ich eben gelesen habe, aus dem 17. Kapitel Johannes vor, sagt er, deshalb sind wir hier, aus den verschiedenen Gemeinden, weil wir ein gemeinsames Anliegen zu unserem einen Herrn und Gott haben. Du in mir, ich in dir, sie in uns. Das sind Ausdrücke, die Jesus gebraucht, wie sie Freunde in intimer Verbindung zueinander sagen können. Gott wünscht sich eine enge, harmonische, persönliche Gemeinschaft mit seinen Freunden und Freundinnen. Alle behalten ihre eigene Persönlichkeit und sind doch in gegenseitigem Vertrauen und geschwisterlicher Liebe so miteinander verbunden, dass ein harmonisches Ganzes entsteht. Das ist Inhalt und Ziel der Versöhnung, wovon die Bibel spricht. Jesus hat ja wiederholt darauf hingewiesen, dass er sein Leben geben wird, damit diese Versöhnung verwirklicht werden kann. Ich blättere ein wenig zurück ins 12. Kapitel hier im Johannesevangelium und da lesen wir in Vers 32 und 33: Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Wie sagt Jesus, er will alle zu sich ziehen? Nicht nur die Menschen, auch die Engel werden eine engere Beziehung mit Gott führen können, wenn sie über die Bedeutung des Lebens und Sterbens Jesu und über seine Auferstehung und Himmelfahrt nachdenken. Über Letzteres haben sie sich natürlich am meisten gefreut. Aber was bedeutet das alles? Dann können sie auch besser verstehen, warum sie ihn über 33 Jahre lang im Himmel vermissen mussten. Und so hat es auch Paulus verstanden. Er schrieb an die Gemeinde in Ephesus, Epheser Kapitel 1, Epheser 1, Vers 10. Es ist wohl besser, ich fange ab Vers 7 an. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte. Um ihn auszuführen, Vers 10, jetzt aufpassen, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Der Paulus hat uns erklärt, was Jesus damit meinte, wenn er sagte, ich werde alle zu mir ziehen. Nämlich alle, das heißt, alles wird zusammengefasst von ihm, was im Himmel und auf Erden ist. Kommt dir da nicht die Frage, inwiefern muss auch im Himmel Frieden und Versöhnung gestiftet werden durch das Opfer Jesu? Gab es dort jemals eine Bedrohung der Einheit, des Friedens und des gegenseitigen Vertrauens? Und da fällt dir als guter Sabbatschulteilnehmer ein, die Stelle in der Offenbarung, in Kapitel 12, wo wir gelesen hatten, von einem Streit, der im Himmel ausgebrochen war, über den Verursacher, genannt Schlange, Teufel, Satan. Da berichtet die ganze Bibel viele Geschichten, die von leidvollen Kriegen und schmerzlichen Spannungen des Sündenproblems handeln. dieser göttlich geniale Erlösungsplan, der soll wieder gegenseitiges Vertrauen ermöglichen, Getrenntes wieder zusammenführen, und zwar im gesamten Universum. Und diese Wahrheit finden ja einige Christen regelrecht anstößig. Ihre Vorstellung vom Himmel, die ist doch die von einer heilen Welt. Aber was würde uns Menschen auf der Erde denn die Versöhnung und Erlösung nützen, wenn der Friede Gottes nicht auch im Universum wiederhergestellt wäre? Der große Kampf zwischen Christus und Satan schließt auch diesen kosmischen Zusammenhang mit ein. Ich brauche jetzt nur einmal umzuschlagen und komme zum Kolosserbrief, das ist wenige Seiten weiter. Wie heißt es dazu im ersten Kapitel schon? In Kolosser 1, da lese ich in Vers 19 und 20. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Ich predige hier nicht, damit das nicht missverstanden wird, die Allversöhnung, sondern die Versöhnung aller im Himmel und auf Erden. In unserem Predigttext, da kam das ja auch zum Ausdruck, Einigkeit und gegenseitiges Vertrauen kann man ja nun nicht befehlen, geschweige denn erzwingen. Das entspricht ja auch nicht Gottes Charakter. Das Kreuz soll uns klar machen, dass Gott uns als Freunde haben möchte. Das ist die Botschaft des hinter mir zu sehenden Symbols. Freundschaft ist das Ziel der Versöhnung. Und dementsprechend nehmen wir auch wieder neu diesen alten Text in 2. Korinther 5, unseren Predigttext, wahr und auf. Ich möchte den einmal mit einer anderen Sprache inhaltlich wiedergeben, und zwar so ausdrücken. Wenn jemand mit Christus verbunden ist, ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, das Neue hat begonnen. Gott hat das getan. Er hat uns durch Christus von Feinden und von Knechten in Freunde verwandelt und gab uns die Aufgabe, auch andere zu seinen Freunden zu machen. Unsere Botschaft lautet, dass Gott alle Menschen durch Christus zu seinen Freunden machen möchte. Gott hat ihnen ihre Sünden vergeben und hat uns aufgetragen, wie er sie zu seinen Freunden macht, das zu verkündigen. An Christi Stelle reden wir zu euch, so als ob Gott selbst euch herzlich bittet, lasst euch von Gott zu seinen Freunden machen. Ihr kennt alle die bekannte Gleichnisgeschichte vom sogenannten verlorenen Sohn. Da hat Jesus ja auch diese Wahrheit sehr eindrücklich erzählt und veranschaulicht. Eigentlich ist es ja, wie ihr wisst, die Geschichte von zwei verlorenen Söhnen. Als der Jüngere in der Fremde in seiner Not vom Heiligen Geist daran erinnert wurde, wie gut er es doch zu Hause gehabt hatte. Und da dachte er an die Umkehr. Dass sein Vater auf seine Heimkehr hoffte, das wusste er gar nicht. Das konnte er sich auch gar nicht vorstellen. Er kannte offenbar seinen Vater nicht sehr gut. In Gedanken sah er sich vor der Tür seines Elternhauses stehen und überlegte, mit welchen Worten er sein Sündenbekenntnis und seinen Vorschlag zur Wiedergutmachung aufsagen müsste. Und dann kam er auf eine vermeintlich gute Idee. Vermeintlich gute Idee. Ich werde Vater bitten, mich als Knecht einzustellen. Aber der Empfang war so überwältigend liebevoll und gnädig, dass er darüber seine eingeübten Worte völlig vergessen hatte. Noch ehe er um Verzeihung bitten konnte, da hatte der Vater ihm schon vergeben. Längst, lange zuvor schon. Aber der Sohn musste nach Hause kommen, um das zu erkennen und zu erleben. Und das musste jetzt gefeiert werden. Knechte sehen ja Versöhnung mehr als Sühne an und als Notwendigkeit der Wiedergutmachung. Für Freunde bedeutet sie, ganz neu Freundschaft zu schließen. Als der ältere Bruder dazu kam, da wurde er wegen des Trubels der Feier zornig. Das ist ungerecht, empörte er sich. Er wollte nicht mitfeiern. Und da kam sein Vater zu ihm raus und bat ihn, komm doch rein, freu dich mit uns. Doch der entgegnete ihm bitter. Jahrelang habe ich brav geschuftet, als Knecht bei dir. Aber für mich und meine Freunde, da hast du nie eine Party gespendet. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat und verprasst hat, da veranstaltest du gleich so ein Fest und lässt sogar dieses Mastkalb schlachten. Der Vater redete ihm zu, mein Sohn, immer bist du bei mir gewesen. Hast du vergessen, was ich habe, gehört doch auch dir. Darum komm, wir haben wirklich guten Grund zum Feiern, denn dein Bruder war für uns tot. Jetzt hat für ihn ein neues Leben begonnen. Er war verloren, jetzt hat er heimgefunden. Da müssen wir doch feiern. Und damit endet Jesus die Erzählung dieser Geschichte. Wir erfahren nicht, ob der ältere Bruder die Güte und Vergebungsbereitschaft seines Vaters verstanden hat. Meine Neugierde stellt immer noch diese Frage. Ich muss noch mit euch zusammen weiter warten, bis die mal hoffentlich noch positiv beantwortet werden kann. Ob es dem älteren Bruder jemals aufgegangen ist, was Versöhnung mit Gott bedeutet und ob er jemals von einem Knecht zu einem Freund Gottes geworden ist, das ist die Frage, aber mit der will ich nicht diese Predigt schließen, sondern mit einem Wort Gottes von dem Apostel Paulus, wie er es aufschreibt, in Römer 8, Vers 15. Ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, als ihr euch abermals fürchten musstet, aber ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Welch ein Vorrecht! Gott segne dich mit diesem Vorrecht. Amen.